Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Annabel Brockhus, guten Morgen. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Ralf Stegner, wollte Kanzler Olaf Scholz heute Morgen nichts vorwegnehmen, aber...
Was die Nachrichtenlage angeht, bestätigt das das, was der Bundeskanzler immer gesagt hat. Wir stimmen uns mit den Verbündeten ab.
Heißt also, Deutschland liefert Kampfpanzer. Aber was heißt das für die angesprochenen Verbündeten, die auch Leopard-2-Panzer aus deutscher Produktion haben? Und wie reagiert die Ukraine auf die Nachricht? Innenpolitisch beschäftigt die Ukraine noch ein anderes Thema, Korruption. Sie zu bekämpfen war ein Wahlversprechen von Volodymyr Zelensky 2019. Am Wochenende wurden Korruptionsvorwürfe gegen Ministerien laut. Wie gelingt also Zelenskys Kampf gegen Korruption mitten im Krieg? Außerdem schauen wir auf das angespannte Verhältnis zwischen Serbien und Kosovo und auf einen Vorschlag, das Verhältnis wieder etwas zu normalisieren. Panzerlieferungen sind wichtig für die Ukraine, um die Verteidigung zu stärken. Das betonte Volodymyr Zelensky vergangene Woche in der ARD.
Sie motivieren unsere Soldaten, für ihre eigenen Werte zu kämpfen, wenn sie zeigen, dass die ganze Welt hinter uns steht.
Seit gestern Abend heißt es nun, ja, Deutschland liefert voraussichtlich 14 Panzer vom Typ Leopard 2. Die Einzelheiten werden im Laufe des Tages erwartet. Denis Trubetskoy ist Journalist in der Ukraine und beobachtet seit Jahren die Innenpolitik. Wir hatten uns verabredet, um heute Morgen über die Korruption in der Ukraine zu sprechen, schauen nun aber zuerst auf die Leopard-Panzer. Guten Morgen, Herr Trubetskoy.
Guten Morgen.
Herr Trubetskoy, wie hat denn Kiew gestern Abend und heute Morgen auf die Nachricht aus Deutschland reagiert?
Ich würde das als große Erleichterung bezeichnen. Also man hat eigentlich schon, also so eine Entscheidung, die hing natürlich schon ziemlich stark in der Luft in den letzten Tagen und Wochen, aber dass diese Entscheidung jetzt nicht beim letzten Rammstein-Treffen kam, das hat einige Menschen verunsichert. Und in den letzten Tagen war das so, dass zum Beispiel die sozialen Medien wirklich voll mit Fotos von Menschen in der Kleidung mit Leopard-Anspielungen, also das war wirklich enorm präsent. Und das hat jetzt aus meiner Sicht jetzt nicht mit irgendeiner Panzerbegeisterung zu tun, sondern einfach deswegen, weil diese Entscheidung so lange dauerte und die Menschen, wie gesagt, also die Menschen haben das als große Erleichterung wahrgenommen und so wie ich das auch jetzt wieder in sozialen Medien verfolge, also gibt es Accounts von Medien, von politischen Parteien und so weiter, die jetzt ihre Profilbilder auch angepasst haben, so mit Leopard-Anspielungen, aber in der Politik verhält man sich noch ein bisschen ruhiger, weil die offizielle Ankündigung noch nicht da ist und man weiß ja noch nicht so richtig, wie diese Panzerallianz jetzt konkret aussehen soll.
Also Erleichterung in der Gesellschaft, noch ein wenig Zurückhaltung in der Politik, bis dann die offiziellen Ankündigungen und auch die Details klar sind. Zelensky muss sein Land gegen Russland verteidigen, das ist klar. Im Inland muss er Korruption bekämpfen. Die Antikorruptionsbehörde hat nach eigenen Angaben alleine im November 2022 fast 50 neue Fälle aufgenommen. Wie gelingt denn Zelenskys Kampf gegen die Korruption?
Es ist natürlich eine Mammutaufgabe, auch gegen diesen inneren Kampf, auch gegen diesen inneren Feind zu kämpfen, das ist ja klar. Und es ist ja auch so, also während des Angriffskrieges ist es natürlich auch nicht einfach, gewisse Personalentscheidungen gerade im Präsidentenbüro durchzuführen, zum Beispiel der zurückgetretene Vizebüroleiter Kirill Timoschenko, weil jemand, bei dem schon bekannt war, dass eine oder andere Geschichte mit ihm ja vielleicht nicht so ganz rosig ist und nicht so ganz passend ist, aber der war halt für vieles, zum Beispiel in den Beziehungen mit den ukrainischen Regionen verantwortlich. Und so eine Person jetzt aus dem System zu nehmen, aus einem System, das halbwegs funktioniert, das ist nicht einfach. Aber jetzt kam zum Beispiel ein guter Punkt. Und Zelensky ist auch diejenige, der sich vor schwierigen Personalentscheidungen nicht schont. Also wie gesagt, das ist zum Beispiel eine wichtige Figur gewesen, wie zum Beispiel auch der Chef des Inlandsgeheimdienstes, der ehemalige Chef des Inlandsgeheimdienstes Bakanov, sein Kindheitsfreund, der im letzten Jahr gefeuert wurde. Wie gesagt, es ist nicht ganz einfach und ich hätte es lieber gesehen, wenn man sowas auch teilweise ein bisschen früher angegangen hätte. Aber gemäß der Lage, in der sich das Land befindet, gelingt das schon nicht so schlecht, würde ich sagen.
Sie haben jetzt zwei Personen genannt. Die eine ist gestern zurückgetreten, die andere Person wurde schon vor längerer Zeit entlassen aus dem Amt. Am Wochenende sind ja vor allem zwei Korruptionsvorwürfe bekannt geworden. Eine gegen das Verteidigungsministerium, eine gegen das Infrastrukturministerium. Dennoch bei den ganzen Rücktritten und Entlassungen gestern und in der Vergangenheit gewinnt man schon den Eindruck, dass Zelensky hier eine größere, ich nenne es mal Aufräumaktion, startet?
Es ist definitiv generell ein größerer Umbau. Das hat sich auch so im letzten Jahr ein bisschen abgezeichnet. Also Zelensky ist ein bisschen stärker über sich gewachsen als Teile seines Teams. Und die beiden Fälle, die Sie genannt haben, die sind sehr unterschiedlich. Also der Fall mit dem Vize-Infrastrukturminister ist eigentlich, glaube ich, ein eher positives Beispiel für die Ukraine, weil da das Nationale Antikorruptionsbüro wirklich eine gute Arbeit geleistet hat, das muss man sagen. Und der Fall ist auch gut dokumentiert und die politische Reaktion war auch sofort da, also er wurde wirklich sofort entlassen. Das mit dem Verteidigungsministerium sehe ich ehrlicherweise ein bisschen kritischer. Auch beim Verteidigungsministerium, also es ging da um mögliche Einkäufe der Lebensmittel für die Soldaten im Hinterland. Und da hat zwar das Verteidigungsministerium wirklich den stellvertretenden Minister, der für diesen Bereich zuständig ist, gefeuert, aber so viel Selbstkritik, um da auch Fehler zuzugeben, ist nicht wirklich da. Also wie gesagt, also da ist zum Beispiel die Personalentscheidung an sich gut, aber ich hätte mir trotz des Krieges hier eigentlich ein bisschen mehr Selbstkritik und ein bisschen mehr Offenheit gewünscht.
Also wie die Aufarbeitung der Korruptionsvorwürfe funktioniert, muss man im Einzelfall betrachten, sagen Sie. Es gibt ja auch Druck von außen, von der EU-Kommission, die gestern sagte, die Ukraine müsse zum Beispiel Geldgebern garantieren, dass die Hilfsmittel sinnvoll eingesetzt werden. Wie groß ist denn der Druck in der Gesellschaft?
In der Gesellschaft ist der Druck wirklich groß. Also Sie können sich das bestimmt vorstellen. Also unter den Umständen, die man heute hat, ist jeder bedeutende Korruptionsfall eigentlich ein noch größerer Skandal als sonst. Und was ich für wirklich sehr bezeichnend finde, ist die Tatsache, dass also im Falle vom Verteidigungsministerium war das eine Medienrecherche von einem renommierten Online-Medium. Und es kam auch, glaube ich, am Montag eine Recherche über ein nicht angegebenes Haus in einem Kiewer Prestigebezirk vom stellvertretenden Vorsitzenden der Fraktion Diener des Volkes, das ist die Präsidentenfraktion im Parlament. Das kam jetzt von einem anderen großen Medium und das bedeutet zum Beispiel, dass der investigative Journalismus in der Ukraine, wie gesagt, auch trotz der Umstände weiterhin an einem guten Niveau ist. Also wie gesagt, es gibt wenig Toleranz für sowas in der Bevölkerung generell, einfach weil es überhaupt nicht angemessen ist. Aber auch Institutionen wie Medien, die verfolgen solche Fälle auch weiterhin. Und in der Ukraine gab es ja generell sehr, sehr viele Journalisten, die sich eben mit dem Bereich Antikorruption immer beschäftigt haben. Und das bleibt ja auch so.
Dennis Trubetskoy lobt die Arbeit der Medien bei der Aufklärung von Antikorruptionsvorwürfen. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank auch von mir.
Deutschland will nicht nur selbst Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine liefern, sondern auch Verbündeten erlauben, Panzer aus deutscher Produktion weiterzugeben. Gestern hatte Polen offiziell einen Antrag bei der Bundesregierung gestellt. Auch die Niederlande und Finnland haben signalisiert, Leopard-2-Panzer abgeben zu wollen. Eines der ersten Angebote dieser Art machte Spanien. Bereits im vergangenen Sommer wollte man bis zu 40 eingemottete Panzer an die Ukraine liefern. Dann wurde das Angebot wieder zurückgezogen. Korrespondent Reinhard Spiegelhauer beobachtet die Panzerdebatte in Spanien und auch die Nachricht von gestern Abend. Wie hat denn Spanien reagiert?
Das ist natürlich ein großes Medienthema auch hier in Spanien. Allerdings interessanterweise wird in den Medien Spanien selbst jetzt gar nicht mehr ins Spiel gebracht. Die offizielle Reaktion der Regierung in Sachen eigene Lieferung, die gibt's auch noch nicht. Natürlich, das haben wir gerade ja aus der Ukraine gehört, es gibt ja die konkreten Rahmenbedingungen noch nicht. Außenminister Alvarez hat vergangene Woche beim Weltwirtschaftsforum in Davos ja noch gesagt, das steht sowieso nicht zur Debatte. Da war die Situation eine andere. Verteidigungsministerin Robles hat vergangene Woche auch nochmal gesagt, es darf zumindest keinen Streit zwischen den europäischen Partnern geben. Ja, und Ministerpräsident Sanchez hat dann gestern Abend im Parlament auch nochmal betont, wir werden weiter europäisch abgestimmt handeln. Spanien unterstützt die Ukraine weiter. Aber eine wirkliche offizielle Ansage gibt es bisher nicht.
Die spanische Opposition hat sich ja schon länger für Panzerlieferungen ausgesprochen. Wie wahrscheinlich ist denn das Umschwenken der Regierung?
Also die Opposition selbst, muss man sagen, hat das Thema spät entdeckt. Als im Sommer die Rede von diesen 40 Panzern war und das dann zurückgezogen worden ist, da hat die Opposition vor allem auf die Regierung eingehauen, dass sie angeblich Schrottpanzer angeboten hätte. Das Thema ist eben, wie gesagt, vergangene Woche wieder hochgekommen. Da hat mir die Sprecherin der konservativen Volkspartei im Innenausschuss gesagt, ja, wir wollen, dass die Ukraine Kampfpanzer bekommt. Das hat die Volkspartei dann in den letzten Tagen auch wiederholt. Aber man muss bei der Geschichte auch im Hinterkopf haben, dass in Spanien ab Mai diverse wichtige Regional- und Kommunalwahlen sind, am Ende des Jahres Parlamentswahlen. Das wird die Debatte möglicherweise auch ein bisschen beeinflussen in den nächsten Tagen.
Sie haben es gerade schon gesagt, Spanien will eine europäische Vereinbarung, eine gemeinsame Abstimmung. Wie muss die denn aussehen? Also ist da das Signal aus Berlin schon ein erstes gutes Signal? Und wir hören ja auch andere Länder, Finnland, Norwegen, die Niederlande überlegen auch zu liefern. Polen hat sich schon mehr oder weniger entschieden. Also wie groß muss sozusagen das europäische Bündnis sein für Spanien?
Also das ist sicherlich eine wichtige Grundvoraussetzung. Auf der anderen Seite ist Spanien nach diesem Chaos, was es im Sommer gab, eben sehr zurückhaltend gewesen. Beobachter glauben, dass die spanische Regierung da auch quasi auf den Deckel bekommen hat aus Berlin. Das war ja an die Presse durchgestochen worden, dass die Regierung eben eventuell Leopard abgeben würde. Und dann kommt noch dazu, dass das durchgestochen worden ist aus der Koalition selbst, glauben die meisten Beobachter und Beobachterinnen hier. Denn der kleinere, der linke Koalitionspartner Podemos, der sieht solche Lieferungen kritisch. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich Spanien deswegen auch jetzt nicht weiter vordrängeln wird. Ein Argument könnte ja zum Beispiel sein, wir sind ganz am Westrand Europas. Das ist logistisch schwieriger, von uns aus Panzer zu verlegen als aus Polen beispielsweise. Aber vielleicht könnte am Ende auch wieder so eine Art Ringtausch daraus werden. Müssen wir abwarten.
Abgesehen von diesen innen- und außenpolitischen Argumenten, die im Raum stehen, hat ja auch die Verteidigungsministerin Margarita Robles nochmal am Montag betont, dass diese 40 eingemotteten Panzer, um die es geht, auch einige Reparaturen bräuchten. Wie lange könnte es denn dauern, bis sie einsatzbereit sind?
Also genau weiß das keiner, vielleicht weiß das Frau Robles, aber das war im Sommer ja auch schon Thema. Die seien so runtergekommen, dass sie Gefahr für die Besatzung wären. Es hieß auf der anderen Seite auch im Sommer schon, naja, 10 statt 40 könnten wir vielleicht relativ schnell flott machen. Aus Militärkreisen allerdings hört man, dass es wahrscheinlich schon einige mehr wären, die man relativ schnell flott machen könnte. Da ist die Rede von einem Monat. Punkt ist, die Geräte sind vor 10 Jahren fachmännisch eingemottet worden, also nicht einfach nur abgestellt worden. Da sind die Batterien ausgebaut worden, da sind Hydraulikflüssigkeiten, Öle abgelassen worden und das ist alles konserviert worden. Im Prinzip würde man davon ausgehen, wenn das professionell gemacht wird, dass die Panzer dann auch relativ schnell wieder flott zu machen sind. Also könnte sein, dass auch das mit den Schrottpanzern nur eine Schutzbehauptung war, um eben im Sommer da den Druck wieder rauszunehmen. Aber man weiß es nicht genau, wie lange es dauern wird. Manche sagen einen Monat, manche sagen 8 Wochen. Die Frage ist eben, ob Spanien tatsächlich welche von den eingemotteten Leopard dann liefern müsste. Denn es sind ja noch 250 Leopard, 250 bis 300 etwa im aktiven Dienst, darunter auch 24A, also die etwas älteren, die auch Polen zum Beispiel hätte. Auch das wäre möglicherweise eine Möglichkeit.
Danke an Reinhard Spiegelhauer für die spanische Perspektive auf die Leopardpanzer. Vor 15 Jahren hat Kosovo die Unabhängigkeit von Serbien erklärt. Serbien erkennt Kosovo aber nicht an und seit Monaten wachsen auch wieder die Spannungen an der gemeinsamen Grenze. Verschiedene EU-Länder und die USA versuchen zu vermitteln. Am Wochenende waren westliche Unterhändler in Kosovo und in Serbien zu Gesprächen. Dabei ging es um einen Lösungsvorschlag, die Verhältnisse zwischen beiden Ländern zu normalisieren. Vor allem der serbische Präsident Aleksandar Vučić steht jetzt unter Druck, wie am Montag deutlich wurde. Oliver Schursch berichtet.
Vučić scheint sein Volk darauf vorbereiten zu wollen, dass er von seinem harten Kosovo-Kurs abrücken und seine Blockadehaltung ein Stück weit aufgeben könnte. Wir können nicht verhindern, dass der Kosovo manchen internationalen Organisationen beitreten wird, wie zum Beispiel dem Europäischen Rat und der NATO. Hätte ich bei den Verhandlungen alle internationalen Unterhändler rauswerfen und die Verhandlungen stoppen können? Ja, das hätte ich. Aber dann hätten sie Serbien innerhalb von einer Woche die Visafreiheit für die EU genommen. Vučić erzählte von Gesprächen mit den Sonderbeauftragten der EU und der USA und Unterhändlern aus Deutschland, Frankreich und Italien. Bei diesen Gesprächen sei ihm gedroht worden, so Vučić. Es gibt de facto einen neuen Verhandlungsrahmen für den Weg nach Europa. Und der heißt, wenn ihr unseren Plan nicht akzeptiert, dann wird der Prozess eurer europäischen Integration gestoppt. Dann werden die Investitionen aus Serbien abgezogen. Das wurde mir gegenüber dreimal wiederholt und jedes Mal habe ich ziemlich heftig reagiert. Was genau der Plan von Vučić verlangt, ist nicht öffentlich. Klar ist, dass es um eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Serbien und dem Kosovo geht. Serbien ist seit gut 10 Jahren EU-Beitrittskandidat und Vučić will sich diese Option trotz seiner Russlandnähe weiter offen halten. Gleichzeitig will er aber den Kosovo nicht als von Serbien unabhängigen Staat anerkennen. Die EU-Kommission verlangt von Vučić, dass er zumindest ordentliche diplomatische Beziehungen zur kosovarischen Regierung aufbaut und aufhört, sich in die Politik des Landes einzumischen. Boško Jakšić glaubt, dass der Weg dafür nun geebnet ist. Er ist einer der renommiertesten unabhängigen Politikanalysten Serbiens. Vučić hat gesagt, dass er bereit ist, den europäischen Lösungsvorschlag zu akzeptieren. Und dieser verlangt von Serbien, dass es den Kosovo nicht daran hindert, den internationalen Organisationen beizutreten. Ich glaube, dass es viele Anzeichen gibt, dass der Konflikt nach 2 Jahrzehnten in irgendeiner Form zu einem Ende kommt. Doch der serbische Präsident nannte eine Bedingung für das Ganze. Als allererstes muss im Kosovo eine Vereinigung der 10 serbischen Gemeinden eingerichtet werden. Das wurde 2015 so ausgehandelt und in Brüssel unterzeichnet. Nur waren das damals Vučić und die Vorgänger der heutigen kosovarischen Regierung. Der aktuelle kosovarische Premier, der Albaner Albin Kurti, hat einen serbischen Gemeindeverband bislang abgelehnt.
Our constitutional court said that you cannot have a one ethnic association in Kosovo.
Unser Verfassungsgericht hat gesagt, dass man keine solche monoethnische Verwaltung im Kosovo haben kann. Wohin so etwas führt, das konnte man ja in Bosnien-Herzegowina sehen. Dort haben im April 1991 14 serbische Gemeinden eine Vereinigung gegründet. Im Januar 1992 erklärten sie ihre Unabhängigkeit vom Land. Und nach dem Bosnienkrieg im Dezember 1995 in Dayton, Ohio, bekamen sie ihre internationale Anerkennung als Republika Srpska. Dieser Vergleich wird von serbischer Seite zurückgewiesen. Im Kosovo solle es nicht zu einer Teilung des Landes kommen. Einige Beobachter gehen davon aus, dass Kurti bald auch Kompromissbereitschaft zeigen und dem serbischen Gemeindeverband zustimmen wird. Im Hintergrund wird schon an dessen Satzung gearbeitet. Serbischer Gemeindeverband gegen Beitrittsperspektiven für den Kosovo zu internationalen Organisationen, das scheint im Moment der Schlüssel zur Beilegung des Kosovo-Konflikts zu sein.
Und mit diesem Blick auf Serbien und Kosovo von Oliver Schosch endet Europa heute. Mein Name ist Annabel Brockhus und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag.